Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast. Folge 54, Fight Report Nummer 13 mit Michael Riersch.
Hallo Silvana.
Hallo. 2. April ist dein nächster Kampf gegen Islam Dulatov. Der Name verfolgt dich jetzt schon seit 13 Wochen, hast du mir erzählt. Wie geht's dir denn eine Woche vorm Kampf?
Ja, ich kann den Namen echt schon nicht mehr hören. Aber ja, es war eine lange Vorbereitung, aber es ist alles gut. Jetzt das letzte Sparring gerade hinter mich gebracht. Unverletzt, gut vorbereitet. Nächste Woche ist endlich die Show.
Richtig cool. Wie schaut der restliche Woche aus?
Naja, also am Abend habe ich noch lockeres Training. Morgen habe ich auch noch in der Früh locker und am Abend nochmal Kondition, dass richtig, dass die Woche gut zu Ende geht. Dann Samstag, Sonntag chillen und dann nächste Woche Gewicht machen.
Und am 2. wird sich quetzt.
Am Samstag, ja. Na, jetzt freue mich sehr, dass der Kampf, also ich glaube auch jetzt wird sich keiner mehr verletzen. Corona, ich habe es schon gehabt. Weiß nicht, ob er es schon gehabt hat oder ob er es vermieden hat. Ich glaube, es kann nicht mehr für immer. Ich werde jetzt sagen, es kann nichts mehr schief gehen, weil immer wenn man sowas sagt, dann geht was schief. Aber ich glaube, es ist schon, schaut schon ganz gut aus.
Ja, bleiben wir mal optimistisch. 2. April. Überhaupt, April ist ein arges Monat, was Kampfveranstaltungen betrifft. Ich weiß gar nicht, wie wir da drüber kommen werden. Wir werden wahrscheinlich 2 Teile draus machen müssen. Dann sind wir am nächsten Fight Report. Aber 2. April, Sparta. Eine neue Kampfveranstaltung. Wir haben sie letztes Mal schon angesprochen. Wir sprechen es halt noch einmal an. Was erwartet uns da?
Ja, es ist hier Multiversum in Schwächert. Finde ich cool, dass sie da mal eine frischere Location sich gegönnt haben. Ja. Also da war schon mal FFC und so, aber es ist nicht so alltäglich wie jetzt zum Beispiel Hallmann oder so, sondern es ist wirklich mal ein bisschen, man kommt auch mit der Schnellbahn gut hin. Mhm. Und die Fightcard scheint auch ziemlich gut besetzt zu sein. Also.
Ja, 9 Top-Kämpfe, was ich gesehen habe. Viele Österreicher, hat mich echt gefreut.
Ja, ich glaube, das Motto ist Österreich oder Wien gegen die Welt. Ist auch recht international besetzt. Also wer am 2. April noch nichts zu tun hat, kauft sich ein Ticket, schaut sich das an.
Und dann am 2. April GMC ist auch wieder Österreich vertreten.
Genau, der Lukas Maxer von Cage Wars ist bei GMC am selben Abend, wo wir bei der NFC sind. Ich glaube, ein Kollege von ihm ist entweder am 1. oder am 2. auch bei der NFC, der Schwaipov. Also Kampfsport lebt wieder in Österreich und Deutschland.
Geht dahin. Haben wir sonst noch einen Österreicher am 2. April in Einsatz?
Na, ich glaube, Octagon ist noch am selben Abend auch, aber das ist, da haben wir, glaube ich, keine österreichische Beteiligung dieses Mal. Eine Woche später haben wir dann die Atlas mit der Cagefight Series. Yes. Da sind einige von den Jungs im Einsatz, also sowohl von den Grazern als auch Leute aus Wien. Dann am 23. ist Vendetta in Wien mit einem Wiener Duell. Patrick Reiner gegen Jamal Usarida von Alpha. Auch geil. Wiener Duelle, es sollte überhaupt mehr lokale Duelle geben. Ja, ich verstehe schon, möchte nicht jeder dann seinen Kopf rausstrecken. Ja. Aber es ist schon immer besonders. So ein kleines Derby.
Vor allem, wenn man die Kämpfer so gut kennt. Es macht dann noch mehr Spaß.
Ja, weiß man gar nicht, wen man halten soll, aber ja. Ich halte dann einfach zu dem, der besser gekämpft hat.
Das mache ich auch immer, vor allem bei Fußballvereinen. Du, wir haben einige andere gute Neuigkeiten, nicht nur gute Kämpfe, sondern auch, ja, ich weiß gar nicht, wo ich starten soll. Wir haben unglaublich viele Boxnachrichten gerade. Und ich werde da jetzt einfach mal das, was ich mir notiert habe, vorlesen. Und zwar, wir haben nämlich am Mittwoch, den 23. März, erfahren, dass der Ahmed Hagak, dieser österreichische Boxer, in Boric hat er bei der U22-Europameisterschaft einfach mal den Meistertitel geholt. Er ist Europameister in U22 bei 92 Kilogramm Klasse und das hat uns, glaube ich, alle extrem überrascht. Also ich habe mich so gefreut, das zu hören. Ich glaube, den Ahmed Hagak müssen wir das nächste Mal einmal einladen auf ein Gespräch und es ist richtig gut für den österreichischen Boxsport, dass wir da mal wieder einen Europameister haben. Auch wenn es U22 ist, aber gibt wieder Hoffnung für die Future.
Europameister ist Europameister.
Ziemlich arg.
Hut ab, das ist nicht leicht.
Das ist überhaupt nicht leicht, ne?
Und keine leichte Aufgabe.
Ja, richtig cool. Freut uns sehr und da echt einmal gratuliere an den Ahmed, dass er das wirklich geschafft hat. Ging so ein gutes Feld auch. Ja, und dann haben wir noch Neuigkeiten aus der Ukraine. Wir wissen ja, da gibt es natürlich auch immer Neuigkeiten, aber der mal ein paar positive. Lomachenko hätte ja eigentlich im Juni gegen Jorge Kambosas boxen sollen. Und damit hat er ja die Chance gehabt, all seine Titel wieder zurückzuholen. Aber er hat den Kampf abgesagt, weil er gesagt hat, er möchte in der Ukraine bleiben und sein Land verteidigen. Fand ich sehr, sehr stark. Und Kambosos hat dann auf Twitter vor wenigen Tagen ihm ganz viel Erfolg gewünscht und gesagt, er freut sich schon auf seinen Kampf dann, wenn er den David Haney, gegen den er kämpfen wird, im Juni dann besiegt hat. Dann machen sie zwar den richtigen Kampf gegen, also zwischen den wirklichen echten Champions. Und ich glaube, das ist auch der Kampf, auf den wir uns alle sehr freuen. Bin schon sehr gespannt, wie das wird. Und ich finde es ziemlich cool auch vom Kambosos, dass er sagt, hey, er freut sich schon auf den Kampf mit ihm, mit dem Lomachenko und wartet drauf eigentlich. Hast du Lomachenkos letzten Kampf gesehen?
Ich habe den Kampf, glaube ich, nicht gesehen. Aber es ist definitiv die, also eine unter Anführungszeichen Ausrede oder Begründung für eine Kampfabsage, wo man als Gegner eigentlich nicht, das kann man ihm nicht wirklich übel nehmen. Er sagt, kann man nicht sagen, hey, du hast Angst, wenn er sagt, so, nein, sorry, ich kämpfe lieber gegen die Invasion meiner Heimat als gegen dich, machen wir es nachher. Ja, kann man jetzt schlecht, kann man jetzt, also ist schwierig, was Schlechtes drin zu finden.
Extrem, ich finde da, es ist echt sehr mutig. Weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Ist schon sehr männlich, ist schon.
Ja, vor allem, mich freut es einfach jetzt über die nächste Nachricht, die ich jetzt gleich erzählen darf, auch aus der Ukraine. Ich habe nämlich gerade erst gestern, also echt, das war ja, 23. März, habe ich erfahren, dass Usyk, das ist aus anscheinend sehr vertrauenswürdigen Quellen, also ich hoffe einmal, dass das wirklich stimmt, er soll eine Genehmigung haben, dass er die Ukraine verlassen darf, weil viele Leistungssportler gehen jetzt gerade wieder raus aus dem Land, weil die Regierung möchte nämlich, dass die Leistungssportler die Ukraine auch auf höchstem sportlichen Level vertreten und dass sie der Welt sagen sollen, ja, sie leben noch, es gibt sie noch, es gibt die Ukraine. Und finde ich eigentlich eher gut, dass die Sportler da sportlichen wieder zurückgehen und wirklich sie in der Land auf dem Niveau halt vertreten können. Und Usyk ist einer davon. Er soll anscheinend die Ukraine in den kommenden Tag verlassen dürfen, um sich für den Kampf gegen Anthony Joshua im Sommer vorzubereiten. Ah, Kampf, auf den ich schon ewig warte. Unglaublich, also ich kann es gar nicht glauben. Und ich freue mich echt voll, dass Usyk bald aus der Ukraine rauskommt, weil ich habe nämlich eh vor einigen Wochen mit meiner Kollegin in der Redaktion drüber gesprochen und halt gesagt, ja, die Klitschkos, Lomachenko, Usyk, die sind alle gerade im Krieg. Keine Ahnung, was passiert. In die ersten Tage vom Krieg sind gleich ein paar gute Sportler gestorben. Und dann hat ein Kollege natürlich zu mir halt gesagt, ja, Silvana, du kannst schon anfangen, Nachrufe für die vier Leute halt her, also zu schreiben. Und ich habe mir nur gedacht, wow, ich bring's nicht übers Herz, einen Nachruf zu schreiben über die Boxlegenden aus der Ukraine. Und deswegen bin ich einfach nur froh, dass jetzt wenigstens Usyk bald aus dem Land hoffentlich rauskommt und ich mir darüber keine Sorgen machen brauche.
Ja, die Ukraine ist im Boxsport, also gerade im Boxsport, schon sehr stark vertreten.
Voll.
Das ist ja, ist ein bisschen makaber mit den Nachrufen, aber es, da sieht man halt, wenn die Leute reden beim Kämpfen, oh, es ist, wir ziehen in den Krieg, es ist Krieg, ist es halt nicht wirklich. Am Ende des Tages ist es Sport. Und Sport ist Sport, auch wenn es hart ist und manchmal brutal geführt wird. Und Krieg ist halt am Ende des Tages doch wirklich Krieg. Und da wird der zweite Platz, wird nicht auf Instagram bemitleidet, sondern der wird begraben, wenn er Pech hat.
Das hast du schön gesagt, auch wenn es grausig ist. Ja, es tut sich einiges in der Boxwelt. In dem Sinne einmal Gratulation an Mansuel Saev und seinem ganzen Team mit dem Coach Isaac Kosaschwili. Die haben ja auch damals bei der Tosan Fight Night am 12. März in nicht einmal 2 Minuten den Kampf gewonnen, den Hauptkampf. Und hat mich sehr gefreut. Das war echt eine spannende Fight Night. Eine sehr lange Fight Night. Ich habe zwischendurch dezent Hunger gehabt, weil ich bin von 17 Uhr bis 2, naja, bis 1 in der Früh, aber erst um 2 in der Früh dann wirklich daheim dort gesessen im Hallmann-Dom und habe mir 19 Kämpfe gegeben. War sehr viel für die erste Kampfveranstaltung nach Corona, die ich live besuchen habe dürfen.
19 ist viel.
Warst du schon mal auf einer Veranstaltung mit so vielen Kämpfen?
Ach, ich war auch schon auf einer Toastland, die hat auch viele gehabt.
Ja, na, das war echt ein bisschen irre.
Aber also das heißt, deine Anregung ist für lange Veranstaltungen hauptsächlich besseres Catering oder was ist sozusagen das Feedback? Genau.
Ja, besseres Catering. Besseres. Wir haben nicht einmal, nicht wirklich was Gescheites zu essen gekriegt. Ich meine, ich hätte mal einen Tisch unten besorgen können, da hätte ich genug zu essen gekriegt, aber war sehr spät dran mit den Karten und naja, wollte jetzt auch nicht gerade 100 € zahlen für den Tisch. Und deshalb bin ich danach mit einem Freund zu Mäcki gefahren. Da hat man noch ein paar Pommes reingehauen.
Merkt man doch in Wien, wenn es ein bisschen später wird, ist die Essensauswahl nicht mehr,
Ja.
geht nicht mehr alles.
Na, aber McDrive reicht vollkommen für den Hunger. Ja, und da bei dieser Tosan Fight Night, muss ich unbedingt erwähnen, war nämlich ja ein Weltmeisterschaftskampf im Thai-Boxen. Und Karim Mabruk hat den gewonnen gegen den Shkodran Veseli, ein Albaner, und das war irre. Ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hast.
Ist eigentlich auch eine ziemliche Wiener Kickbox-Legende, der Shkodran.
Org. Ja, es war irre, der Kampf war irre. Also, es waren so viele Knockdowns und es ist auf und ab gegangen. Ich habe zum Schluss nicht gewusst, wer gewonnen hat, weil es einfach so knapp war. Die Punkterichter haben sich dann für Mabruk entschieden und die ganzen Albaner sind dann plötzlich in den Ring rein und dann sind die ganzen Leute vom Karim in den Ring rein und der Ring war einfach voll und auf einmal war da echt sehr hitzige Stimmung. Es war so lustig, weil der Ringrichter hat nichts machen können. Er hat reingeschrien ins Mikro, sie sollen runtergehen und es ist eine Kampfveranstaltung und keine Ahnung was. Und die Kämpfer akzeptieren eh das Ergebnis und das sollen uns alle wieder beruhigen. Sogar die Polizei war schon einfach mit zwei Personen halt im Ring, hat nichts. Die haben es nicht zusammengebracht, den Ring zu, ja, wieder loszuwerden, die ganzen Menschen. Und im Endeffekt ist dann einfach der Mansur reingegangen in den Ring und hat dann zu allen gesagt, ja, jetzt ist er Ruhe. Dann sind alle runtergegangen, alle waren still und Mansur ist einfach vor seinem Kampf in den Ring rein und hat die ganze Situation geklärt.
Mann, so im Kampfmodus ist schon Autorität.
Oh Gott, ja, es hat so viel Spaß gemacht.
Der sagt, geh aus meinem Ring. Der sagt, geh aus meinem Ring, ich will jetzt kämpfen. Dann sagst du, okay, Mann, so ich bin. Sorry, ich bin schon weg.
Das sagst du gar nichts, du gehst einfach.
Sorry, ist dein Ring, Mann, so sorry. Blöd, blöd von mir. Ciao, hier, viel Spaß.
Ja, na, es war echt irre. Hat super viel Spaß gemacht. Und ansonsten, also es war wirklich eine coole Kampfveranstaltung. Wie gesagt, nur für mich, für meinen Geschmack ein bisschen zu lang. Oder zumindest zu wenig zu essen für Leute, die halt nur auf den billigen Plätzen sitzen. Aber war schon echt cooler Abend. Natürlich hätte ich noch sehr viel mehr Boxkämpfe zum Erzählen, aber wir wollen heute ja über die UFC sprechen. Und wir haben da auch einige gute Kämpfe ausgesucht.
Boxen ist halt schon der zweitcoolste Kampfsport, kann man nicht drum herum reden.
Ich finde
Aber Königsklasse ist halt, sorry, liebe Boxfans, ist halt MMA. Ihr hattet eure Zeit. Boxen war lange der geilste Kampfsport. Naja, aber dann ist MMA gekommen, das ist einfach, es gibt kein Zurück mehr. Selbst wenn MMA jetzt auf einmal weg wäre, wüssten alle für immer, dass es was Geileres gab.
Ja, das stimmt.
Das ist eine Tür, die kann man nicht mehr zumachen.
Ja, und wir geben uns heute drei, vier geile Kämpfe oder vier, fünf geile Kämpfe, ich weiß gar nicht. Wir starten am besten einfach mit Februar noch, gell? Weil wir haben da noch einen Kampf auf der Liste, zu dem wir letztes Mal nicht mehr gekommen sind.
Ja, das war UFC Fight Night, Makhachev versus Green, wo der Green sich gedacht hat, hey, ich habe gerade gewonnen, ich mache einfach Short Notice gegen den Makhachev. Wir haben uns alle gedacht, nee,
Ja.
vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Und es war dann wahrscheinlich nicht. Also man hat, ja, ich würde sagen, Islam war im Stehen eigentlich ebenbürtig und am Boden war das ganz, ganz schnell zu Ende. Also ich glaube, der Green ist sehr erfahren, aber da war der Levelunterschied war einfach zu groß. Also der Islam ist sehr, sehr schwer aufzuhalten. Da musst du, also gibt es vielleicht zwei, drei Lightweights auf der Welt, die sich mit denen reinstellen können und wirklich in der guten Hoffnung, das zu gewinnen. Der Bobby Green war leider an dem Abend hat es nicht gereicht. Finde ich, hat man schon von der Intensität gemerkt. Also der hat sich gut verkauft, der ist ein guter Kämpfer. Gibt's nichts zu sagen, aber Islam ist ein anderes Level. Also,
Ja.
wahnsinnig gute Form, im Stand-up auch souverän und dann ringerisch und am Boden nicht aufzuhalten.
Ich habe das sogar ein bisschen unterschätzt, wie gut er ist im Stehen.
Go in der ersten Runde. Ja, der hat gleich mit dem High-Kick angefangen in den Kampf, hat gar nicht.
Eben.
Null Respekt, null Dings und so. Ich finde, es wird ja oft natürlich mit Habib verglichen, aber er ist irgendwie so, Habib war halt wilder im Stand-up. Islam Shot ist ruhiger, aber sehr technisch. Alles sehr schön, was er da macht. Anderer Stil als Habib, aber genauso effektiv. Also wirklich auch am Boden sehr dominant gegrappelt, mit Ground and Pound gewonnen, was ja immer wieder mal kritisiert wurde, dass er zu viel grappelt oder zu wenig schlägt oder so. Diesen Kampf gibt es auch gar nicht. Hat er wirklich souverän beendet. Hat er gezeigt, hey, Burschen, auf Offshot Notice braucht sie nicht kommen.
Ja, zumindest nicht bei ihm.
Der ist wahrscheinlich selbst mit einer vollen Vorbereitung ist der Islam für jeden Kämpfer auf der Welt eine Handvoll oder zwei. Offshot Notice ist wahrscheinlich wirklich sehr. Da müssen die Sterne schon richtig stehen, dass sich das ausgeht.
Das
Aber Hut
stimmt.
ab. Bobby Green hat es versucht, sich getraut, was sich die meisten Kämpfer absolut nicht trauen, weder auf Short Notice noch mit 8 Wochen.
Ja, aber ganz ehrlich, vielleicht ist es sogar besser, gegen Makhachev eher zu sagen, na scheiß drauf, ich kämpfe einfach in ein paar Tagen gegen die, weil wenn du den Typen 8 Wochen lang im Hirn hast, ich hätte schon ein bisschen Angst.
Ja, na, ich würde, also würde ich auch öfter drüber nachdenken. Da wachst du in der Nacht auf und denkst, vielleicht soll ich noch ein bisschen ringen. Habe ich genug gegrappelt in dieser Woche? Ist meine Ausdauer gut genug? Vielleicht zahle ich mir noch aufs Rad schnell.
Jetzt ist ich habe jetzt irgendwo gesehen, die meisten UFC-Champions haben so eine Statistik gemacht, welchen Background die haben. Und das war meilenweit voran alle, die aus dem Ringen kommen.
Es kommt immer in so Phasen, würde ich sagen. Manchmal sind die Striker am Drücker, dann sind es wieder die Ringer. Ist halt auch bei so vielen Gewichtsklassen gibt es dann auch nicht, dass ich weiß, inwiefern das statistisch dann. Weil die Amis stehen immer auf diese Stats und auf Zahlen und so. Aber wenn es, wie viele Gewichtsklassen gibt es? 8? Weiß ich da auswendig, aber auf jeden Fall sind es keine 10. Und dann möchte ich Leute jetzt nicht mit der Wissenschaftstheorie langweilen oder mit wissenschaftlicher Methodik, aber Statistik geht eigentlich immer um große Zahlen. 10 ist keine große Zahl.
Ja, aber wenn du verschiedene Champions hast, sagen wir in 10 Gewichtsklassen, jeweils in 5 Jahren 10 verschiedene Champions, dann kommst du schon auf eine bessere Zahl.
Ja, wobei, ja, hast du recht, das ist ein Argument. Andererseits, es gibt ja auch keine fixe Struktur, wie jemand Title Shots bekommt, wie jemand Champion wird. Das ist schon alles, also, das ist schon auch der Weg von jedem Champion ist sehr individuell.
Das stimmt.
Also ich möchte jetzt nicht leugnen, Ringen ist sicher die beste Base für MMA. Und wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, würde ich einfach nur ringen als Kind und als Jugendlicher. Das steht auch fest. Also aus meiner Sicht war es die letzten Jahre immer ein bisschen zyklisch. Dann haben die Striker wieder ihre Takedown-Defense verbessert oder neue Taktiken gefunden, dass sie nicht runtergehen, so Adesanya-mäßig. Und dann sozusagen hat sich das Rad wieder ein bisschen weiter gedreht. Das Einzige, was definitiv nicht die beste Basis ist, ist Jiu-Jitsu. Das hat sich... Also die Frage ist wohl eher... Ist es Boxen, ist es Kickboxen oder ist es Ringen?
Ja, Ringen, vor allem auch, weil wir das ja am 6. März sehr oft gesehen haben, leider zu oft. Für meinen Geschmack, weil Covington, Masvidal, wir haben es schon davor mal angeteasert im letzten Fight Report. Ich habe mich sehr darauf gefreut, wir haben eine Wette abgeschlossen und wie alle schon wissen, habe ich die Wette verloren. Kriegst du das nächste Mal schönes Essen von unserem Lieblingsveganen Bowl Maker. Danke, Colby, ja.
Danke, Colby.
Das war ein sehr unbefriedigender Abend für mich, ehrlich gesagt. Also, es war echt scheiße.
Ich hätte nicht gedacht, dass es so klar wird. Aber Colby ist, man muss sagen, also, wenn es nicht Kamaru Usman gäbe, wäre der sicher Champion. Und es gibt, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wer außer den beiden in der Gewichtsklasse, also wen man in demselben Atemzug nennen kann wie die beiden, weil die sind wirklich... Der Masvidal ist extrem gut. Ich finde, er ist in allen Disziplinen ein super Techniker.
Ja.
Also über den kann man auch kein schlechtes, aber ich glaube, er ist auch körperlich, also es ist halt ein bisschen zu leicht, also stilistisch natürlich auch gegen Colby, also sowohl gegen Usman als auch gegen Colby, also einfach schwierig. Nein, Colby extrem dominant, das Cardio von Colby ist so beeindruckend, wie er das mischt, ja. Strikes, Auslagen, Takedowns. Einziges, was man ihm vorwerfen kann, ist, dass er kein großer Finisher ist, aber man kann in den meisten Fällen nicht alles haben, aber... Sehr schöner Kampf. Also auch wenn die Leute sagen, 5-Runden-Decision, wer den noch nicht gesehen hat, schaut es euch an. Ja. Ist wie immer hoher Pace, passiert viel. Hauptsächlich der Mass kriegt ziemlich viel auf die Fresse. Er hat es aber auch nicht sportlich genommen, Silvana, haben wir vorher noch recherchiert, gell?
Na, ich wollte aber noch dazu sagen, das Masvidal, damit ich irgendwas Positives über ihn sage. Mir hat das schon sehr beeindruckt, dass er ja echt ordentlich ausgewrestelt worden ist, aber dass er immer wieder trotzdem zurückgekommen ist, obwohl er schon so fertig war und immer wieder irgendwo noch gerade an Haken irgendwie durchgebracht hat, die wirklich Covington auch wehgetan haben. Und das finde ich nicht schlecht. Also wenn einer gesessen ist, dann hat es ihn ordentlich erwischt, den Covington. Ich weiß auch nicht, wie Covington da noch stehen hat können. Er hat Glück gehabt. Einmal ist er ein bisschen eingeknickt, aber Masvidal war einfach zu fertig, um nochmal drauf zu gehen. Und das schade. Es war echt schade. Ich habe bis zum Schluss gehofft, dass noch ein Wunder passiert. Aber leider, ich bin enttäuscht worden von Masvidal. Doppelt sogar, dermal. Weil, was du schon gerade angesprochen hast, wir haben noch eine Geschichte nach der Geschichte natürlich. Masvidal hat nämlich sich gedacht, na, scheiß drauf. Wenn Covington blöd über meine Kinder spricht, anscheinend, was ich gar nicht mitgekriegt habe, dann lauere ich ihn halt einmal auf. mit ein paar Freunden und fährt ihm halt auf einen Parkplatz vor einem Restaurant. Und das hat er gemacht, der gute Masvidal. Covington hat einen Schlag ins Auge gekriegt und einen Schlag direkt auf den Mund, damit ihr einen schönen Ausdruck dafür findet. Und dafür ist Masvidal jetzt gerade eingesperrt worden. 15.000 Euro ist die Kaution. Wegen zwei Sachen ist er angeklagt worden. Erstens schwere Körperverletzung und krimineller Unfug. Hast du schon mal davon gehört?
Krimineller Unfug. Ja, ich glaube, die Amis unterteilen sozusagen die Verbrechen in diese Felony und Misdemeanor. Also sozusagen schwerere Verbrechen und leichtere. Und ich glaube, krimineller Unfug ist eine kreative Übersetzung für die nicht so schwere Variante. Für uns heißt es dann Raufhandel oder Teilnahme an einer Schlägerei oder so. Irgendwie so heißt es im Tatbestand bei uns. Also ich glaube, das ist das Äquivalent für das.
Das kann nicht sein.
Aber krimineller Unfug ist ziemlich episch, das Übersetzung.
Vielleicht hat es einfach nur schlecht übersetzt.
Da richtest du, das ist so ein Unfug, was sie da gemacht haben. So ein Unfug, das ist richtig krimineller Unfug.
Es ist einfach so irre. Er hat nämlich nebenbei auch noch die Rolex von Colby Covington ein bisschen zerkratzt. Und die kostet 9.000 Euro und Covington will jetzt 5.000 Euro für die Rolex. Und ja, insgesamt sitzt er fest mit einer Kaution für 15.000 Dollar und in diesem Correction Center in Miami. Und ja, es ist so, wenn er wirklich für schuldig befunden wird, dann droht ihm bis zu 15 Jahre Haft und eine Geldstrafe von 10.000 Euro, 10.000 Dollar. Ziemlich arg eigentlich und ich finde es echt extrem dumm natürlich, unsportlich und es geht mir nur am Arsch, weil Masvidal eigentlich so viel besser ist als das.
Naja, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist er das nicht, weil er war früher als Straßenkämpfer bekannt geworden. Ja. Weiß ich nicht, ob. Eigentlich ist es in Character für ihn, sowas draus zu machen.
Ja.
Aber ja, ich finde, das Schlimmste daran ist diese Optik, dass er halt, dass er in diesen 5 Runden wirklich so kassiert hat. Dann ist es besonders schwach, irgendwie den nachher am Parkplatz zu schlagen, nämlich mit mehreren Leuten noch. Macht für mich kein sehr starkes Bild.
Absolut nicht. Vor allem, weil er ja nach der Kampfveranstaltung noch gesagt hat, in die Journalisten, ja, Kavi war einfach besser im Ringen und er hat einfach zu wenig, ja, das trainiert. Und der war einfach besser. Und da haben wir gedacht, okay, cool, er gibt's zu, er war einfach schlechter an dem Abend und sollte mal ringen und fertig, das war's. Aber dass er dann nochmal so eine Aktion abzieht, ist echt Arsch.
Ja, wobei es natürlich auch die MMA-Fans gibt, die sagen, hey, man muss für seine Worte auch gerade stehen. Es ist nicht die Art, wie ich erzogen wurde. Ich wurde erzogen, Worte sind Worte und Fäuste sind Fäuste, aber es gibt Leute, die sehen da den Übergang fließender. Bin auch kein Fan davon. Vor allem nicht, wenn du 5 und wenn du offensichtlich der schlechtere Kämpfer bist, dann mit mehreren Leuten dem Typen am Parkplatz aufzulauern. Das ist so richtig. Das machen, im Film machen das einfach Bösewichte. Das machen nicht die coolen Helden. Das macht einfach der Bösewicht, bevor dann endgültig kaputt gemacht wird. Das ist so die Aktion dann.
Ja, das stimmt. Und vor allem, ich weiß ja ehrlich gesagt auch gar nicht. Also Masvidal hat gesagt, ja, Covington hat seine Kinder beleidigt und das geht gar nicht und deswegen hat er das gemacht. Aber ich weiß nicht, was Covington wirklich gesagt hat. Keine Ahnung, ob ich so durchdrehen würde, wenn jemand so schlecht über meine Kinder reden würde, aber es ist trotzdem. Es kehrt sich einfach nicht, ja.
Das ist halt meine Erziehung, meine kulturelle Ansicht, aber ich würde auch nicht wollen, dass meine Kinder, wenn jemand irgendwas Blödes sagt, dass sie den gleich zu 5 zusammenschlagen.
Ja.
Das wäre nicht das Vorbild, das ich ihnen geben wollen würde. Wie gesagt, ich bin so erzogen worden, dass wenn jemand einfach nur was sagt, dass du einfach dir denkst, okay, ja.
Ja.
Also, ich möchte auch ehrlich gesagt niemandem die Kontrolle geben, wenn er einfach sozusagen mir irgendwas sagt und sozusagen mein Verhalten dann kontrollieren kann. Mir ist es ehrlich gesagt ziemlich wurscht, was die Leute sagen. Wenn jetzt natürlich jemand handgreiflich würde, oder dann schaut die Sache ganz anders aus. Oder wenn es in diese Richtung geht. Aber wenn jemand einfach sagt, hey, du bist blöd und deine Kinder sind blöd, dann denke ich mir, ja, okay. Pff.
Ja. Da gibt man dann...
Aber ja, das ist ein anderer Ehrbegriff.
Ja, das stimmt. Und auf solche Aussagen, da gibt es ja gar nichts, wenn du eh weißt, der Gegenüber ist einfach deppert. Oder wenn man schon auf so ein Niveau runtergeht.
Aber wie gesagt, das ist ein kultureller Unterschied. Also andere Kulturen sehen das anders. Habe ich mir erklären lassen.
Das wissen wir.
Muss man Ist halt auch so wie am Ken Velasquez irgendwie, ja, okay, irgendwie verständlich die Regelung, dass er den Typen erschießen will. Andererseits hat sein Kind dann halt auch keinen Vater, wenn er im Gefängnis sitzt in den nächsten 20 Jahre. Weiß ich nicht, ob dem Kind streng genommen geholfen ist durch die Aktion.
Ja, voll, du, da wollte ich immer drüber sprechen. Kannst du unsere Zuhörer die Geschichte noch einmal ein bisschen genauer erklären, was da abgegangen ist?
Also wenn wir schon bei Fehlverhalten von MMA-Kämpfern sind, da, es ist, ich war jetzt nicht komplett am Ball, aber anscheinend war es so, dass die Tochter von Ken Velasquez mutmaßlich missbraucht wurde in der Kinderkrippe oder Kinderbeaufsichtigung. Und der Typ ist dann angeklagt worden und verhaftet und auf Kaution freigekommen. Und der Kane ist dann mit dem Auto die Suchen gefahren und hat dann in das Auto, wo der Typ und der, sozusagen, die haben den geholt aus dem Gefängnis, ich glaube sein Vater, der Typ und noch jemand, und hat dann Schüsse in dieses Auto abgegeben. Hat blöderweise allerdings nicht den mutmaßlichen Vergewaltiger getroffen, sondern nur die andere Person. Und dann war natürlich auch diese heiße Diskussion, war das okay, die Aktion oder den zu erschießen oder nicht. Ja. Darauf habe ich mich jetzt bezogen.
Ja, schwieriges Thema. Ich kann da, weiß nicht.
Und ich doch. Da wird man dann traurig.
Ja.
Die Kinderschänderei und Selbstjustiz, wenn wir das jetzt auch noch hier aufgreifen.
Ja, das stimmt. Ja, wobei, es gibt Ende April eine Kampfveranstaltung, die ist eine Boxkampfveranstaltung. Naja, nicht nur Boxen, aber es wird hauptsächlich geboxt. Alle großen, genau, österreichischen Boxer sind dort. Es geht um Kinderschutz und das finde ich ziemlich gut. Ich glaube, da werde ich vielleicht noch eine eigene Podcast-Folge drüber machen, wo wir ein bisschen mehr erzählen können. Und das finde ich echt ein wichtiges Thema. Und die Kampfsportler haben sich alle erstmals in Österreich zusammengetan, um sich für Kinderschutz mehr einzusetzen. Und da gibt es auch diesen Roberto Datri, der sich da sehr dafür einsetzt. Und ich glaube, wenn es sich ausgeht, werde ich den einmal interviewen, damit er uns da alles zu der ganzen Kampfveranstaltung. Das ist natürlich ein Showfight. 2x2 Minuten für jeden Kämpfer. Und wird natürlich viel Spenden gesammelt und geht halt alles für Kinder, die halt misshandelt worden sind. Ist ein wichtiges Thema und ich glaube, das ist es eine ganze Podcast-Folge wert, damit wir da nämlich heute nicht so viel drüber reden können oder brauchen und wir uns wieder auf unsere UFC-Kämpfe konzentrieren können.
Ja, ich meine, Kinderschutz ist absolut ein wichtiges Thema und zum Glück auch ein Thema, wo sich, glaube ich, wirklich alle einig sind. Ja. Also das ist so ein gemeinsamer Nenner, den man schnell findet. Ich denke, das ist wirklich jeder, also wirklich von 1000 Leuten, 999 Leute der Ansicht, dass man Kinder schützen muss und dass es nicht in Ordnung ist, denen schlechte Sachen anzutun.
Würde man glauben, aber die Politik unterstützt das nicht wirklich. Und habe ich das Gefühl, von den Sachen, die ich sehe und auch die Möglichkeiten, die es für Pädophile immer noch gibt in Österreich. Und das ist echt irre. Also das ist wirklich, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, das ist irre, was da in Österreich möglich ist und wie wenig die Politik da dagegen tut.
Na, da muss ich gestehen, bin ich jetzt nicht so im Bilde. Ich hätte gehofft, dass wir da Gesetze dagegen haben, dass die auch vollstreckt werden.
Nein, nicht wirklich. Wenn du Fotos hast von, also Kindern, gewisse Fotos, wir wissen, welche Fotos, du kriegst vielleicht 6 Monate. Dann das Nächste, dann gibt es ein Pädophilen-Handbuch, das in Österreich legal ist, wo du nachlesen kannst. Das hat mir nämlich dieser Roberto Datri alles erzählt. In dem Pädophilen-Handbuch kann man nachlesen, wie man diese Tat am besten verschleiert. Und das Handbuch ist einfach frei erhältlich in Österreich und legal.
Das Problem ist halt jetzt auch im Dark Web, wo ich glaube, die meisten dieser Sachen getauscht und vertrieben werden. Das hat halt der Staat die Hand noch nicht drauf. Kann er nicht haben.
Ich finde schon, in Deutschland haben sie es nämlich auch durchgebracht, dass wenigstens die ja höhere Strafe kriegen, Handbücher verboten sind und Sexpuppen von Kindern auch verboten sind. Und das ist etwas, das die Politik durchsetzen könnte in Österreich.
Ja, also Sexpuppenverbot wäre ich auch völlig dafür.
Ja.
Ich glaube, da geht es vielen Menschen so wie mir, wir sind diese Abgründe gar nicht klar. Ja. Ich habe also noch nie drüber nachgedacht, was es da alles gibt und geben könnte. Ja. Und das ist für mich so weit weg von okay und normal, dass ich gar nicht auf die Idee kommen werde, dass es sowas gibt. Aber es ist wahrscheinlich etwas naiv dann.
Völlig. Ich habe auch überhaupt nichts von all dem am Radar gehabt. Ich habe das eben erst durch den Roberto D'Atri erfahren, weil ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe, weil es ja da eben jetzt im April diese Kampfveranstaltung gibt. Und ja, deswegen, eigenes Monatsthema machen wir nicht, das ist mir zu viel, aber eigene Folge einmal mit ihm, wo er uns das alles mal ein bisschen genauer erklären kann, machen wir auf jeden Fall. Und irre, aber ja. Du, guck mal zu was Schönerem. Wichtiges Thema. Ja, definitiv wichtiges Thema. 13. März, Thiago Santos, Magomed, Ankalaev. Ja, das war's mit Santos, ha?
Huh? Ja, wobei ich sagen muss, der ist immer noch gefährlich. Also auch die Leute, die den Rakic-Kampf sozusagen kritisiert haben, der Ankalaev hat auch ordentlich Respekt gehabt von Santos.
Ja.
Und zu Recht. Zu Recht, nämlich. Also da, wo Santos hat so von außen schaut so aus, als hätte er ein bisschen das Problem, den Abzug zu ziehen und sozusagen den Zeitpunkt zu finden. Aber er ist immer noch, also da, wenn der linke Haken, den er auch rausgeballert hat in dem Schlagabtausch, wo der Ankalaev runtergegangen ist, das ist schon, also der Mann hat wirklich Power. Wenn er mental zu sich zurückfindet, ich glaube nicht, dass der schon streng genommen vorbei sein muss, aber wenn er natürlich, wenn er mental aus dem nicht herausfindet, dann ist es wohl vorbei mit ihm auf dem Level. Aber ja, sieht man auch, dass es definitiv jetzt nicht nur an Alex sozusagen gelegen hat, dass manche Leute den Kampf fad fanden. Weil der gute Ankalaev hat sich das auch 5 Runden sehr genau angeschaut, wie er da reingeht und wie viel Risiko er da auf sich nimmt.
Stimmt.
Also da hat man, ich finde, das hat man sehr gesehen, dass da wirklich sehr viel gegenseitiger Respekt, aber ja, ist schade. Also ich wünsche es dem Santos, dass er, ich glaube, es war auch die Verletzung und dann natürlich jetzt ist nicht so gut. Ich glaube, das hat ihm auch viel Wind aus den Segeln genommen, dass er diese John Jones Decision verloren hat.
Ja.
Okay. Wo er, glaube ich, nicht der Ansicht war, dass er sie verloren hat.
Na, ich habe auch vorne gesehen damals. Also das habe ich auch gar nicht verstanden eigentlich.
Und dann die Verletzung, also ich könnte mir vorstellen, dass es sicher eine Rolle spielt.
Ja.
Aber es ist schade, weil der Mann ist wirklich gefährlich. Ankalaev ist auch ein fast perfekter Kämpfer. Also da gibt's auch technisch, athletisch gibt's auch fast nichts, was man sich mehr wünschen könnte. Aber ich würde gerne nochmal den alten Santos sehen. Mal hätte da. Würde ich schon. Trotzdem ein recht sehenswerter Kampf, einfach weil diese Spannung so hoch ist. Weil das ein gestandener Profi wie der Ankalaev oder auch der Alex, das sehen, jemand so viel Respekt hat vor einem Kämpfer wie Santos, das sagt einem auch eine Menge. Also die wissen schon. Und vor allem die Trainer schauen sich das ja auch vorher an und die wissen schon, okay, wow, das ist ein besonders gefährlicher Mann.
Definitiv.
Auf derselben Karte war noch, weiß nicht, ob du den gesehen hast, der Yong Sadong.
Ich habe nur gesehen, dass er gewonnen hat, aber ich habe mir nicht den ganzen Kampf angeschaut.
Wow, also das Bantamweight-Kampf, Yong Sadong, ein junger Chinese, 24, gegen Marlon Moraes. Und der Yong Sadong, ich glaube, von dem werden wir noch mehr sehen und hören. Also erstens war das wieder so ein Bantamweight-Kampf, wo die beiden einfach wie Actionpuppen ausgesehen haben, also übertriebene Form, die beiden Jungs. Und der Yong Sadong haut die Hände raus. Ist also noch schlimmer als Piotr Jan, wenn du den siehst, wie der schlägt, und denkst jedes Mal, huf, huf. Und er schickt dir noch schlafen mit einer Ende von der Kombination ist ein rechter Aufwärtshaken und ist aber K.O. Nicht TKO, nicht überlegen, sondern wirklich tschüss, Licht aus, gute Nacht.
Wow, okay. Ja.
Also ist ein kurzer, aber sehr sehenswerter Kampf. Gerade wer Fight Pass hat, Yong Sadong gegen Marlon Moraes, kann man sich, das dauert nicht lang und ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam.
Du, ich glaube eh, dass sowieso ab dem 9. April jeder von uns UFC Fight Pass hat, weil die Cage Fight Series ja auf UFC Fight Pass übertragen wird und wir hoffentlich alle ein bisschen österreichischen MMA-Sport unterstützen.
Ja, also dass Österreich jetzt eine Veranstaltung hat für Zentral- und Osteuropa, die Leute zur UFC führen kann, das kann man nicht oft genug erwähnen. Das wird sehr viel für den Sport in Österreich tun.
Ja.
Und ja, du, nicht nur Österreich, in England geht es ja gerade auch ordentlich ab, was MMA betrifft. Es war endlich wieder mal ein UFC Fight Night in London. Endlich mal wieder zu unserer Zeit oder fast unserer Zeit. Und ja, das war einfach nur ein Fest für die Engländer und die Briten, also überhaupt für Großbritannien.
Ja, oft läuft es halt auch, also gerade im höheren Level läuft es nicht immer so gut.
Ja.
weil das sind die Book, also da wird dann kein Fallobst geholt. Das waren schon auch gute Gegner. Aber an dem Abend hat es funktioniert, wie du sagst, für die Briten.
Ja, und wir haben, das habe ich noch nie gesehen in der UFC, von den 6 Hauptkämpfen waren 5 ja die Performances of the Night. Also Dana White hat da ordentlich gecashed oder zahlen müssen für den Abend.
Ja, also die 5 Kämpfe von der Maincard, die ich mir rausgeschrieben habe für den Podcast, sind auch alle vorzeitig beendet worden. Ja. 3 davon in der ersten Runde. Also so mag das der Dana. Der mag keine langen Kämpfe.
Na, der wollte dann auch nur Bierchen trinken gehen mit den ganzen Kämpfern.
Der Dana möchte einfach, dass es schnell und heftig ist. Verstehe ich auch. Also das macht gute Highlights.
Ja.
Und so du sagst, jeder geht gern früher nach Hause.
Und zwar die damals, die haben noch gar nicht gekämpft, aber die haben einfach während dem Aufwärmen uns irgendwie schon so fasziniert. Paddy Pimblett und die Molly McCann. Völlig irre. Also die zwei sind so durchgeknallt. Box gar nicht. Man muss es sich einfach anschauen. Allein wie sie reden. Wir haben ja diesen komischen britischen Akzent, der irgendwie fast schon irisch klingt, wie Conor McGregor natürlich. Und das ist einfach nur irre. Also was die von sich geben. Die haben getanzt in der Kabine, gesungen. Also es war irre. Und danach natürlich auch.
Den Paddy halte ich schlecht aus.
Ja.
Der macht ja das mit mir, der ist mir wirklich unsympathisch, vielleicht ist es auch die Frisur. Aber die Molly Meatball McCann, die ist geil. Die ist ein Idol, ja.
Die ist richtig cool.
Die habe ich auch sehr, die habe ich auch sehr gefallen. Also die Molly McCann hat einen Fan mehr. Der Paddy, das halt ich nicht ganz durch.
Ja. Ist lustig, er wird mir sympathischer schon langsam. Ich weiß auch nicht. Wie du sagst, die Frisur ist so irre, aber irgendwie, das polarisiert so arg. Und wenn du ihn sprechen hörst, dann finde ich ihn einfach nur noch lustig.
Ja, vielleicht muss ich ihn noch 5-mal sehen, dass ich auch auf den Zug aufspringe. Aber im Moment, also noch bin ich eher im Team Paddy Hater. Ich muss auch gestehen, ich bin auch noch nicht auf den Sugar Sean Train, bin ich auch noch nicht aufgesprungen. Also vielleicht ist einfach diese neue Generation, vielleicht bin ich einfach schon zu alt für diese neue Art.
Ja, und vor allem die neue Generation, also die Frisuren von denen sind wirklich eine Katastrophe, oder? Weil du gerade Sugar angesprochen hast. Also mit den komischen bunten Haaren, das geht ja gar nicht für mich. Also mit dem werde ich auch nicht wirklich warm. Muss ich auch sagen.
Dabei erinnert mich halt so an diese, weiß ich nicht, 80er Rockzeit, dieser Friese, und das war damals schon nicht cool. Ja. Bei He-Man hatte so eine ähnliche Friese, aber der war halt schon cool. Der hat auch ein riesiges Schwert und so sein Kostüm und so. Also bei He-Man hat es funktioniert. Ja. Paddy, weiß ich nicht. Er wird es überleben, dass ich kein großer Fan von ihm bin. Also,
ja, stimmt. Er hat ja jetzt einen Fan mehr. Den hat er davor nicht gehabt.
Wahrscheinlich mag er auch weibliche Fans lieber als männliche. Insofern ist ein guter Deal, Paddy.
Welcher Kämpfer nicht, oder? Du, welcher Kampf hat am besten gefallen auf der ganzen UFC Fight Night in London?
Also besonders getan hat mir Allen vs. Hooker, weil wir beide, glaube ich, Hooker-Fans sind.
Ja, sehr. Da war ich sehr überrascht, dass das ja so ausgegangen ist, ja.
Und der Hooker war auch shredded as fuck, wenn ich das so fachmännisch sagen darf. Also der hat Featherweight gecuttet,
ja.
Was nicht angenehm, weil er war eigentlich schon ein recht großes Lightweight, was nicht angenehm gewesen sein kann.
Ja.
Und er ist einfach gleich in der ersten Runde massiv überrollt worden vom Allen. Sehr schön gemacht vom Allen. Man hat das vorher schon fast befürchtet, weil wenn der Hooker Probleme gehabt hat, dann war es mit Leuten, die ihm boxerisch viel Druck machen. Also ja, es war ein bisschen eine Tragödie mit Ansage. Der hat sehr wehgetan. Mein liebster Kampf auf der Karte war sicher die Molly.
Ja.
Molly Meatball, ich halte auch der Spitzname ist auch, also er ist so treffend, aber er ist auch irgendwie nicht, absolut nicht schmeichelhaft, aber er passt auch perfekt zu ihr. Also die ist einfach, die Molly Meatball McKay ist einfach ein tolles Produkt.
Extrem.
Und dann hat sie noch gekämpft gegen so eine dunkelhäutige Gazelle von einer Brasilianerin, glaube ich. Perfekte Gegensatzpaar.
Ja.
Das, ja. Mega Slam und dann einfach in der dritten Runde dieses Spinning Elbow K.O. Die hat sie einfach geköpft. Das war wirklich dieses, also es war so ein Co-Video, wenn jemand einfach erschossen hast mit der Schrotflinte. Hast auch gar nicht kommen gesehen. Ich glaube, ja. Die Molly hat das selber wahrscheinlich, die hat das auch nicht geplant, das ist einfach passiert. Richtig, ja. Richtig geiles MMA.
Die Beste, wirklich. Ich finde es so cool, dass die Mädels so richtig, wirklich doll drauf sind und solche geilen Kämpfe zeigen. Hat sich so weiterentwickelt alles. Mega.
Na, das waren wirklich, also, da können sich viele Jungs eine Scheibe abschneiden. Die zwei sind in der dritten Runde, die haben wirklich hart gekämpft. Vor der dritten Runde sind rausgekommen und so, okay.
Ja.
Kämpfen weiter. Richtig, richtig Gas gegeben, die Ladies.
Ja, macht einfach nur Spaß zum Zuschauen.
Absolut. Richtig fettes K.O. war auch der Ilya Topuri.
Oh.
Der den Jai Herbert aus dem Leben geschlagen hat. Also sehr, sehr schönes Striking, perfekte Hand. Das war auch so ein K.O. Der Ilya Topuri ist auch ein Gentleman offensichtlich, weil er hat gesehen, er ist K.O., der hat auch nicht nachgeschlagen. Der hat ihn richtig, also ich habe mir das 17 Mal angeschaut in der Wiederholung, der hat ihn so schön getroffen.
Ja.
Wirklich direkt, perfekte Schlagmechanik, boom, direkt auf den Punkt. Auch wirklich enthauptet.
Völlig irre. Hast du was abgeschaut dann für 2. April für die?
Ja, na das, also, das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen an deinem Geburtstag. Das ist der absolute Dream. Auch Victor, der ist nachher nicht nach, der hat einfach gesehen, dass der weg ist und hat den einfach schön liegen lassen.
Voll cool, ja.
Das hat, finde ich, schon auch immer ein besonderes Flair, so ein wirkliches, so ein K.O., auch das vom Yong Sodong, wo ich vorher drüber gesprochen habe, einfach wenn der schlägt und er weiß es einfach und es gibt keinen Zweifel, du siehst, der ist einfach weg. Schon besonders elegant. Nicht, dass er jetzt die Nase rümpfen muss über ein TKO oder nichts sonst, aber das, die Art von K.O. ist schon, die ist schon besonders.
Haben wir sonst noch einen Kampf mit einem K.O. Cup?
Naja, der Paddy hat mit Submission gewonnen.
Ja, weißt du, was er danach gesagt hat überhaupt?
Was hat er gesagt?
Er hat gesagt, das nächste Mal wird er gerne im Liverpool, also Stadion, kämpfen, also Anfield Road. Und am liebsten gegen Mark Zuckerberg.
Ja. Würde ich zahlen, um es zu sehen, ehrlich gesagt.
Ja, und die wird zu Paddy halten.
Ja, in dem Fall wäre ich auch Team Paddy, aber das, der Paddy hat halt auch so einen Stil, wo man weiß, okay, es ist geil, aber wie lange wird das gut gehen?
Ja.
Weil ich meine, okay, er hat in der ersten Runde mit Submission gewonnen, kann man nicht jetzt diskutieren, es ist gut gelaufen für ihn, aber es war davor schon, die Geschichte hätte absolut anders auch ausgehen können.
Oh ja, ja.
Der war auch schon ziemlich angeklingt, der Kollege.
Die riskieren, was da geht.
Ja, geil, deswegen, das liebt natürlich der Dana auch, ja.
Ja.
Solche Persönlichkeiten hat, die dann auch dazu einfach wirklich, ich sage mal, ganz salopp, scheiß auf alles und gib ihm, ist immer ein guter Kontrastpunkt zu etwas taktischeren Kämpfen. Einfach mal drauf.
Ja, kennen wir einige, die so sind. Hey, apropos, ich habe schon vor lang nimmer, ach Gott, wie heißt du denn? Ich habe nicht weggetan auf Instagram, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Ein ganzer Kleiner.
Du hast ihn unfollowed, das ist...
Ja, er hat ein Tattoo beim Hals, ganz arg. Und der riskiert auch immer, geht immer rein und meistens verliert er. Die letzten Male hat er immer verloren.
Du meinst den Cody, No Love?
Ja, genau.
Du hast Cody unfollowed, Silvana, du Tier.
Ja, ich habe Cody unfollowed. Ich habe es irgendwie gerade nicht mehr gepackt, ich weiß nicht, war man zu
hast
viel.
Du einfach Cody gegen Paddy ausgetauscht?
Ja, das wäre ein arger Deal, oder? Nee, na.
Pest und Cholera.
Voll, aber hey, was ist eigentlich mit ihm? Ich habe Cody Garbrandt schon ewig nicht mehr kämpfen gesehen.
Ah, der wird sich erholen.
Ja, für was erholen? Der haut sich eh wieder gleich drauf. Das bringt ja gar nichts mehr bei ihm.
Ja, mit Cody. Jetzt hör mal auf.
Ja, Cody, glaube ich. Ich weiß nicht, ob jemand in der UFC so krass viel kassiert hat wie er.
Ah, die Frage ist halt auch immer, ob dieses K.O. oder ob es schlimmer ist, du kriegst 100 mittelstark auf die Mütze oder einen solchen.
Ja, aber die hat er ja draufgekriegt. Das ist ja das. Plus solche.
Plus den, ja. Also du meinst sozusagen die 100 leichten und dann noch den Hammer auch.
Ja, ja klar.
Na, dem Cody kann es mental nicht gut gehen.
Deswegen frage ich mich ja, wie es ihm geht. Aber du hast ja...
Aber woher willst du wissen, Sie, weil wenn du nicht folgst? Weil es ist ein bisschen inkonsequent.
Das stimmt, da hast du recht, die werden halt wieder folgen.
Ich bin ihm nie gefolgt, deswegen habe ich kein schlechtes Gewissen whatsoever. Aber du Wankelmütiger hast einfach in der Stunde seiner Not, wo ich wirklich gebraucht hätte, das einfach verlassen, das einfach fallen lassen.
Na, das stimmt nicht. Ich habe einfach keine Lust mehr gehabt auf die ganzen Insta-Stories. Das war einfach ein bisschen zu viel.
Wenn ich jetzt verlieren sollte nächste Woche, entfolgst du mir dann auch?
Ja, nur wenn du jeden Tag 100 Insta-Stories postest, dann schon. Und Posts. Das dauert immer so lang zum Runterscrollen dann.
Du hättest einen Kompromiss eingehen können und einfach unsubscriben können. Also du bleibst Follower, aber du schaust dir deinen Content nur noch an, wenn du willst.
Ja, ich habe gedacht, ich folge ihn einfach nimmer, dann fällt mir wieder ein, dass ich ihn folgen könnte und dann schaue ich wieder mal drauf. Aber so, wenn ich weiß, ich folge ihn eh, aber ich schaue nicht drauf, erfahre ja nichts.
Ich muss gestehen, ich habe jetzt keine schlaflose Nacht verloren, wie es Cody Nolaf geht. Aber jetzt, wo ich sehe, wie seine Fans sich gegen ihn wenden, jetzt tut mir ein bisschen leid. Also vielleicht folge ich ihm noch.
Oh, ich komme hier echt schlecht rüber gerade, was Cody betrifft.
Ein Mitleidsfollow.
Ja, voll. Aber da muss ich echt mal nachschauen, halt, wie es ihm geht. Weil, ja, wie wir gerade gesprochen haben, Pimplett, der so viel kassiert hat, ist mir eher sofort eingefallen. Deswegen.
Ja, das kann gut sein, dass der... Wobei natürlich, das ist ein bisschen gemein, der Nolaf ist schon ein anderes Kaliber Sportler als der Paddy, würde ich sagen.
Oh ja, das auf jeden Fall. Aber kassieren tut er gleich viel.
Man vergisst dann die guten Zeiten, aber der Cody hat auch wirklich ausgeteilt und abgeliefert.
Ja, Codys Legende.
Bevor dann das Blatt sich gegen ihn gewendet hat, eben. Also der Paddy muss noch viele Sachen machen, bis er in einem Atemzug genannt werden darf eigentlich.
Da hast du auf jeden Fall recht. Trotzdem. Ich mache mir ja nur Sorgen um Erm, was eh. So oft so viel kassieren.
Schau, Paddy the Paddy ist auch wirklich ein guter Kampfname. Gar nichts. Aber No Love ist für mich immer noch Top 3. Also ist ja schon.
Ich würde den gleichen nehmen. Richtig gut.
Silvana No Love Strieder.
Ja. Der Daniel Rest hat das einmal gesagt, weil ich mir gefragt, du, was für ein Kampfname wird zu mir passen? Und dann hat er. Nein, oder habe ich das gesagt? Nein, er hat eh gesagt, eh No Love. War echt lustig.
Der Bad Moon.
Ja. Daniel. Voll.
Einmal gut dabei. Du, das war's jetzt wieder mit unserer Kämpfe für das Monat, ha?
Ja, waren eh viele.
Extrem viel, ja. Einige muss ich mir noch anschauen. Aber war ein cooles Monat, ja.
Ja, jetzt wacht Kampf doch bei uns wieder richtig auf.
Endlich.
Bis dann eine neue Variante im Herbst kommt, wieder alles im Arsch ist. Aber bis dahin ist der Ukraine-Krieg auch vorbei.
Hoffentlich, ja.
Haben wir wieder Platz in den Nachrichten für sowas.
Ich freue mich drauf, wenn es endlich mal wieder ein bisschen sportlicher wird.
Okay, Silvana.
So, hat mich gefreut. Ich wünsche dir ganz viel Glück für deinen Kampf, gell?
Silvana, ich freue mich auf meine Bowl.
Oh ja, damn. Ich hoffe, du vergisst es bis dahin.
Ich muss sagen, ich habe den Fehler auch schon gemacht, wenn man mit seinem Herz wettet, nicht mit seinem Kopf, ist immer schwierig.
Stimmt, nein, ich vergiss es eh nicht. Wettschulden sind Ehrenschulden.
Ja, oder wir können doppelt oder nichts machen, oder? Nee.
Oh!
Natürlich auch. Oh.
Da kommen wir hin. Das klingt gut.
Da geht's so um was, ne?
Das stimmt.
Was sind für große Kämpfe in nächster Zeit, wo man. Oh, Hamzat gegen Burns zum Beispiel. Stimmt. Du bist sicher ein Hamzat gehört, aber ich glaube, der Burns macht das.
Ja, ist schwer zu sagen. Ah, dann halt jetzt zu Hamzat.
Ja, heben wir uns das für den nächsten Podcast auf, aber für die Prediction. Aber da haben wir. Ich glaube, der Burns macht uns das. Der Burns wird den Hype-Train von den Schienen springen.
Ja, schauen wir mal. Ich halt zum anderen.
Ja.
Schönen Nachmittag. Alles Gute. Bis bald.
Nächstes Mal sehen, bin ich entweder tot oder der Held von Düsseldorf, Silvana.
Wir nehmen das zweite, okay?
Held von Düsseldorf.
Definitiv.
Bis bald.
Ciao.
Das war Podcast-Folge 54 mit Michael Riersch. Der April wird super spannend, was die Kämpfe in Österreich, aber auch in den internationalen Ligen betrifft. Den vielen Kämpfen widmen wir uns auch im April, sogar ein bisschen intensiver. Mehr verrate ich aber noch nicht. Würde mich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.